Ja, ich danke euch für die Einladung hier nach Hamburg. Funktioniert das Mikro?
Ja.
Okay, das Buch ist ja, eigentlich ein Versuch, den Krisenprozess umfassend darzustellen. Es ist eigentlich dreigeteilt. Im ersten Teil ist es halt eben eine Überblicksdarstellung über den Krisenprozess, also knapp und präzise alle wichtigsten Momente. Lauter?
Ja, bitte.
Lauter?
Ja.
Also,
ich versuche halt in dem Buch alle wichtigen Momente des Krisenprozesses möglichst allgemeinverständlich, knapp und präzise darzulegen. Das Buch basiert eigentlich auf der Krisenberichterstattung, die ich in den letzten 10 Jahren geleistet habe. Also seit 2006 schreibe ich ungefähr darüber, und das ist eigentlich das, was ich dann halt eben hier in diesem Buchform gegossen habe, diese Krisenberichterstattung der letzten 10 Jahre. Es geht vor allem darum, den Leser möglichst allgemeinverständlich die Krise zu erläutern. Was in dem Buch fehlt, also es ist unter ziemlichem Zeitdruck geschrieben worden, es fehlt einiges in dem Buch, das ist nicht perfekt, es fehlt ein Artikel, ein Kapitel über die Globalisierung, und ich muss sagen, das Schlusskapitel, wo ich einen Ausblick oder auf mögliche Praxis, transformatorische Praxis liefere, das ist sehr knapp geworden. Das sind vielleicht so die Marke des Buches, würde ich mal sagen. Wie gesagt, das Buch ist dreigeteilt. Wir haben einmal diese Überblicksdarstellung des Krisenprozesses, eine historische. Im zweiten Kapitel geht es darum, oder im zweiten Teil des Buches, im zweiten Teil des Buches geht es dann um Prognosen, einen Ausblick. Wie wird sich dieser Krisenprozess weiterentwickeln? Wohin tendiert das Ganze, diese Krise? Das versuche ich im zweiten Teil des Buches zu diskutieren. Also ich versuche, den voll einsetzenden Transformationsprozess, vor allen Dingen in der Peripherie des Weltsystems, dann auch schon einzuordnen. Begriffe wie der Weltbürgerkrieg, von Robert Kurz geprägt, werden dort thematisiert. Es geht praktisch darum, auszuloten, ob schon in diesem Transformationsprozess Momente einer postkapitalistischen Reproduktionsform aufscheinen, im Positiven wie im Negativen. Postkapitalistische Barbarei oder auch postkapitalistische Emanzipation sind Momente dessen halt eben schon zu finden, innerhalb dieses Transformationsprozesses, der jetzt in Form des Weltbürgerkrieges tobt. Es geht natürlich bei der Barbarei darum, ob diese marktvermittelte indirekte Form des Ausbeutung nicht irgendwo schon in direkte Form der Ausbeutung übergeht. In Form, die nicht mehr marktvermittelt sind, die in der Welt laufen. Okay, im dritten Abschnitt des Buches geht es darum, Diskussionsvorschläge zu unterbreiten. Diskussionsvorschläge einer antikapitalistischen, einer emanzipatorischen Praxis. Die Fragestellung lautet dort, wie kann man auf diesen Transformationsprozess reagieren, auf diesen Krisenprozess, der sich langsam zuspitzt, so ein Transformationsprozess. Ist das jetzt okay? Versteht ihr mich? Okay. Okay, das Buch ist mit der Anleitung sind es 11 Kapitel. Und worum es mir bei der Überblicksdarstellung ging, ist halt eben diese Verdinglichung etwas aufzubrechen. Also Kapitalismus soll als ein historischer, konkreter Prozess dargestellt werden. Als ein Prozess zunehmender Widerspruchsentfaltung. Und mal halt eben diesen typischen Denken, von verdinglichten Denken, entgegenzu werden. Es war schon immer so. Das hört man immer. Kapitalismus gab es schon immer und es war schon immer so. Und ich versuche da halt eben im historischen Kapitel meines Buches, das mit Krisengeschichte befasst, im Zentrum, versuche ich dem entgegenzuwirken, um zu zeigen, wie die historische Genese der Krise ablief. Und hier so zur Orientierung habe ich eine bekannte Grafik genommen. Das ist halt eben die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Vereinigten Staaten. Und das ist ein historischer Chart von den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Krisenausbruch, bis zum Vorhaben des des Platzens der Immobilienblase in den USA bis 2006 geht es. Und es zeigt halt eben die Gesamtverschuldung der Vereinigten Staaten in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Wir wissen, es ist die gegenwärtige Krise, die wird ja auch in der bürgerlichen Presse so dargestellt, im Mainstream, als eine Schuldenkrise. Das ist ein sehr guter Indikator für den Ausbruch. Und wir sehen, dass wir eigentlich jetzt ein historisch einmaliges Krisenniveau erreicht haben in Relation zum zum Bruttoinlandsprodukt der Verschuldung. Das ist sehr viel höher als der kleine Graph hier. Ne? Das ist die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre gewesen. Wir sehen das in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Und wir sehen, das Krisenniveau ist sehr viel höher. Und das Ganze setzt er in den 80er Jahren ein. Zusammen mit der Durchsetzung des Neoliberalismus. Also argumentiere ich halt eben in dem Buch, dass es halt eben eine langfristige Krisendynamik ist. Wie gesagt, ein langfristiger historischer Prozess zunehmender Widerspruchsentfaltung. Widersprüche, die im Kapital selber angelegt sind. Und die halt eben ein Ventil gefunden haben, um das System noch prolongieren zu können, um weiter aufrechterhalten zu können. Durch halt eben dieser gigantische Finanzmarkt. Ne? Das Aufblähen der Finanzmärkte und durch die Schuldenmacherei gefolgt. Ne? Und dies gilt es halt eben darzustellen, dass praktisch der Neoliberalismus eigentlich nur eine Systemreaktion war auf einen Krisenprozess. Ne? Krisenprozess auf die berühmte Periode der sogenannten Stagflation in den 70er Jahren. Das war halt eben eine wirtschaftsgeschichtliche Periode, in der der Boom auslief, der Nachkriegsboom, der Fordismus, als überall Vollbeschäftigung herrschte, als das sogenannte Wirtschaftswunder in Deutschland abgefeiert wurde, bis in die 60er, frühen 70er hinein. Das war halt eben die Phase, als dieser Boom auslief, die Stagflation in den frühen 70er Jahren setzt das ein, und diese Periode war halt eben durch sehr starkes Anstieg der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet, durch sehr hohe Inflation und durch eine wirtschaftliche Stagnation, zum ersten Mal in der Nachkriegszeit, durch eine Stagnation, die halt eben zu dieser Wortschöpfung beigetragen hat. Stagflation, also Inflation und stagnierende Wirtschaft. Die These ist halt eben, dass das System praktisch da schon in einer sehr starken Krise war, und diese Krise wurde über Jahrzehnte durch Verschuldung halt eben, durch Verschuldung dann hinausgeschoben, durch halt eben dieses Wachstum der Finanzmärkte. Darum geht es halt eben im ersten Kapitel, dass sich mit um die Genese dieses langfristigen Krisenprozesses, ne? Und im zweiten Kapitel werden dann nicht mehr die Zentren betrachtet, sondern hier rückt die Peripherie des kapitalistischen Weltsystems in Fokus. Ne? Was passiert da ab den 70er Jahren in der Peripherie? Ne? Vielleicht können wir mal weitergehen. Ach ja, hier nochmal ganz kurz. Dieser Prozess der zunehmenden Verschuldung, der findet weiterhin statt. Ne? Selbst nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, nach 2008, als die ganzen Immobilienblasen platzten. Ne? Und alle schworen, wir hören jetzt damit auf. Ne? Es ist Schluss mit der Schuldenmacherei. Das ist eine Grafik von McKinsey, der Berater, Wirtschaftsberatungsagentur. Und wir sehen, und sie stellt ebenfalls die weltweite Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt dar. Und wir sehen nach 2007, ne, die mittlere Banken, das ist 2007, nach 2007 weltweit wachsen die Schulden weiter an. Viel stärker als das Wirtschaftswachstum. Ne? Schulden im Kapitalismus sind eigentlich was Selbstverständliches. Das sind ja einfach die Kredite, die zum Beispiel die Unternehmer aufnehmen, um die Produktion auszuweiten. Ein Indikator für eine schwere Systemkrise ist dann gegeben, wenn die Schulden sehr viel schneller anwachsen als das Bruttoinlandsprodukt, als die Wirtschaftsleistung. Dann haben wir es mit einer krisenhaften Situation zu tun. Und das ist halt seit den 80er Jahren ungebrochen der Fall. Bis heute noch. Vielleicht nächste. Ja, hier nochmal eine Grafik, um diese Expansion der Finanzmärkte darzustellen. Die ging ja einmal einher mit der Schuldenmacherei. Der Neoliberalismus, 80er Jahre, Reagan, Thatcher, das ist auch die Zeit, wo die Finanzmärkte halt eben buchhaltungsartig expandieren. Und hier sehen wir die regelrechte, das ist der Dow Jones, der amerikanische Leitaktienindex. Und an diesen Graphen kann man sehr schön diese drei großen globalen Blasen nachvollziehen, in der das Weltsystem seit den 80er Jahren de facto verfangen ist. Wir leben in einer Finanzblasenökonomie. Wir sehen den ersten großen Anstieg in den 90ern bis zum Jahr 2000, als diese erste Kurve dort platzt. Das ist die Dotcom-Blase. Ne? Als das Internet sich durchsetzte und alle möglichen Internet-Klitschen, die Dot und Com im Namen hatten, die wurden dann halt von Investoren mit Geld überhäuft. Diese Blase platzte dann 2000, um sofort eine erneute Blasenbildung Platz zu machen. Ne? Die geht sofort die nächste in die Immobilienblase um. Die Immobilienblase, die platzt dann 2008, das ist ja uns bekannt, mit schwerwiegenden Folgen, auch für die Eurozone. um dann in die erneute Blasenbildung überzugehen. Derzeit befinden wir uns in einer Liquiditätsblase. Liquiditätsblase bedeutet, dass die Notenbanken halt eben sehr viel Liquidität neuen Platz in die Immobilienblase, in die Märkte pumpen mussten, um halt eben das Weltsystem zu stabilisieren. Und diese Liquidität, diese Aufkauf von Schrottpapieren, diese Gelddruckerei der Notenbanken, führte dazu, dass eine abermalige Finanzblase aufstieg. Und das ist halt eben die Liquiditätsblase, die ist noch nicht geplatzt, in der befindet sich das Weltsystem derzeit. Okay, nix. So viel vielleicht zu den Zentren. Kommen wir nochmal zu der Peripherie. Was passiert dazu? Was löst der Krisenprozess, der mit Blasenbildung, mit Stagflation einging in den Zentren, was löst da eigentlich in der Peripherie aus, also in der sogenannten dritten Welt? Und da geht es in dem Buch darum, dieses Phänomen, das ist inflationär, gebraucht wie dieser Begriff, der gescheiterten Staaten, die Genese der gescheiterten Staaten, des Zusammenbruchs der Peripherie dann darzustellen, darzulegen. Wie passierte das? Jetzt in der sogenannten dritten Welt mit den Anfängen in Somalia, in der Demokratischen Republik Kongo, die ja die ersten sozusagen gescheiterten Staaten sind, und wie es jetzt im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings dann eine weitere große Welle gegeben hat von Entstaatlichungsprozessen, wenn man so will, von den poststaatlichen Räumen von Anomie, die halt eben in sehr vielen Staaten des arabischen Raumes entstanden sind. Ähnliche Prozesse laufen ja auch in Mexiko ab, in Mittelamerika, wo dann halt eben an Stelle der Staatsmacht solche entbundenen und verflüssigten Gewaltstrukturen hervortreten, die eine Anomie herausbilden. Eine strukturlose Gewaltherrschaft von Banden, von Rackets. In Mittelamerika sind das ja die Maras und die Kartelle, die dort halt eben den Staat offen herausfordern, wo es ja schon praktisch so eine Überläufe. Das geht ineinander über, die Staatsmacht in die Rackets. Die Racket-Herrschaft. Ja, und im arabischen Raum ist es ja der Islamismus hauptsächlich, der das vorantreibt, das Al-Qaida und vor allem der Islamische Staat. Libyen ist zusammengebrochen, Mali und so weiter. Und all diese Staaten brechen deswegen zusammen, weil es kein ökonomisches Fundament gibt. Das ökonomische Fundament, das der Staat braucht, halt eben, ist abhandengekommen schon in den 80er Jahren mit der berüchtigten Schuldenkrise der Dritten Welt. Die Schuldenkrise der Dritten Welt, die dann über die 90er sich immer weiter verschärfte zu einer Wirtschaftskrise und wo irgendwann halt eben die Wirtschaft dann weggebrochen ist und ein Großteil der Menschen gar nicht mehr vermittels Lohnarbeit sich reproduziert. Nicht mehr vermittels Lohnarbeit, sondern meistens über Subsistenzwirtschaft oder über irgendwelche Schattenwirtschaft. Okay, also wir haben nach diesem geschichtlichen Abriss habe ich versucht, dann das in, wir sind jetzt bei der Inneren, das auf den theoretischen Nenner zu bringen, einen theoretischen Kapitel darzustellen, wieso es zu dieser Stagflationsperiode gekommen ist. Wieso stagnierte in den 70ern plötzlich die Wirtschaft, wieso mussten dann praktisch Schulden aufgenommen werden, um halt eben das System weiter aufrechtzuerhalten, Schuldenkrise. Man könnte sagen, der Krisenprozess, der frisst sich von der Peripherie in die Zentren, innerhalb der letzten Dekaden. Von der Peripherie in die Zentren. Und in diesem Kapitel, in der Schranke des Kapitals, versuche ich das dann halt eben auf den theoretischen Nenner zu bringen. Und ich argumentiere halt eben, dass es halt eben nicht irgendwie böse Verschwörung sei oder irgendwelche Imperialisten, Kapitalisten, die dafür verantwortlich sind. Letztendlich sind es die inneren Widersprüche des Kapitalverhältnisses selber, die dazu führen. Das Kapital ist halt eben in seiner Substanz Lohnarbeit. Kapital wird durch Lohnarbeit reproduziert. Und zugleich strebt das Kapital danach, Lohnarbeit zu minimieren, Konkurrenz vermittelt. Derjenige Unternehmer, der halt im Kapital Lohnarbeit rationalisieren kann, hat ja erstmal Konkurrenzvorteile. Aber wenn sich das Ganze durchsetzt, diese Rationalisierung im ganzen Wirtschaftszweig, dann schmilzt die Masse der verausgabten Arbeit in diesem Wirtschaftszweig ab. Und das ist dann praktisch so eine Art prozessierender Widerspruch. Das Kapital minimiert Arbeit in alten Industriezweigen und schafft zugleich neue Industriezweige durch Innovationen, durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Muss dieser Widerspruch praktisch dann aufrechterhalten werden. Das Kapital muss expandieren. Es muss expandieren oder es kollabiert an seinen inneren Widersprüchen. Das ist eigentlich seine eigene Substanz, die wertbildende Arbeit entledigt. Und ab den 80er Jahren, also 70er Jahren, läuft halt eben dieser postfordistische Boom aus. Und man hat praktisch, der Kapitalismus ist gekennzeichnet durch eine Abfolge von diversen kapitalistischen Strukturwandel ist Ausdruck dieses prozessierenden Widerspruchs. Wir haben bestimmte Industriezweige, die entstehen, das war die Textilindustrie, die Schwerindustrie, chemische, Elektrobranche und schließlich Autofordismus. Ne? Und die alten verschwinden und neue entstehen. Und es gibt dann praktisch diese Strukturwandel, der dazu führt, dass halt die Arbeitskräfte zwar abgebaut werden, aber neu hinzukommen. Und ab den 80ern, nachdem der fordistische Boom ausläuft, funktioniert das nicht mehr. Es werden immer weniger Arbeitskräfte in der Warenproduktion, tatsächlichen Warenproduktion gebraucht. Einfach aufgrund dieser IT-Revolution, der Revolution der Informationstechnik, die dazu führt, dass zwar innerhalb der Informationstechnik Arbeitsplätze entstehen, aber die wird ja gesamtgesellschaftlich angewendet. Jede neue Technologie, neue Wirtschaftszweig tritt ja in der gesamten Gesellschaft in Wechselwirkung. Und es führt dazu bei der IT-Industrie, dass halt eben sehr viel Arbeitsplätze abgebaut werden. Das funktioniert nicht mehr. Seit den 80er Jahren, verstärkt seit den 90ern im Internet, ist es so, dass tatsächlich die Lohnarbeit halt eben verdampft aus der Warenproduktion und diese Schuldenmacherei, ne? Dieser Schuldenbau und dieses Wachstum des Finanzsektors, die sind praktisch eine Systemreaktion darauf, auf diesen prozessierenden Widerspruch. Das System läuft nur noch auf Pump. Ne? Man verfeuert im Jetzt die Zukunft. Ne? Kredit ist ja immer Vorgriff auf zukünftige Verwertungsprozesse und der Vorgriff wird immer weiter in die Zukunft verlagert, weil es einfach jetzt nicht mehr funktioniert, auf globaler Ebene. Ne? Und dies versuche ich dann halt eben in diesem Theoriekapitel dann darzulegen. Vielleicht nächstes. Ja, und nach der inneren Schranke diskutiere ich dann im nächsten halt eben Kapitel die äußere Schranke, die ökologische Schranke. Und die ökologische Krise des Weltsystems, wie auch die ökologische Krise der menschlichen Zivilisation, die Klimakrise, die sind eng mit der Systemkrise des Kapitals verbunden. Ich habe das Produktivitätsfalle genannt, einfach weil es wirklich dermaßen widersinnig ist, ne, auf den ersten Blick, dass zunehmende Produktivität im Kapitalismus dazu führt, dass immer mehr Ressourcen und Rohstoffe verschwendet werden. Je produktiver das System wird, desto größer ist die Verschwendung, die Ressourcenverschwendung des Systems. Das liegt einfach daran, dass es ja im Kapitalismus nicht darauf ankommt, ne, Waren, Gebrauchsgüter herzustellen. Die sind ja nur Mittel zum Zweck. Irrationaler Selbstzweck des Kapitalismus ist ja, aus Geld mehr Geld zu schaffen. Ne? Verwertung des Werts, uferlos und selbstbezüglich. Und das ist ja halt eben ein Prozess, der von niemandem gesteuert wird. Ne? Das ist eine eigene Dynamik des Verwertungsprozesses. Je produktiver man wird, desto geringer ist der Anteil der Arbeitskraft, ne, in einer einzelnen Ware. Wenn zum Beispiel die Produktivität bei der Autoherstellung um 50% steigt, ist nur 50% Arbeit in einem Auto vergegenständlich. Das bedeutet, dass zwei Autos produziert werden müssen, um denselben Wert zu verwerten, dieselbe Masse Wert zu verwerten. Deswegen führt das dazu, dass Steigerung der Produktivität, zum Beispiel in der Landwirtschaft, dazu führen, dass man nicht irgendwie Ressourcenstunden mit der Erde umgeht. Nein, es muss dann halt eben neue Absatzmöglichkeiten gefunden werden für Rohstoffe, für Ressourcen. Beispiel dafür, es gibt einen schönen Film, King Kong, aus den USA, der die Geschichte der amerikanischen Maisindustrie darstellt. Und in den 70er Jahren gab es halt eben diese Explosion der Produktivität, ne? Die grüne Revolution von Full Swing. Und plötzlich hatte man überall diese Maisberge in den USA. Man wusste nicht, was man mit dem Zeug machen konnte. Ne? Und dann erfand man den Mais-Sirup. Mais-Sirup ist das, was den Zucker in den USA verdrängt hat und was dazu geführt hat, dass die USA so einen hohen Anteil an fettleibigen und übergewichtigen Menschen haben. Das ist ursächlich auf den Mais-Sirup zurückzuführen, dass sich inzwischen in nahezu allen Produkten findet, im Brot, in Pastasoßen und so weiter. Man hat halt es geschafft, halt neue Märkte zu finden. Ne? Man produziert mehr, will aber verwerten. Es geht nicht darum, irgendwie die Ressourcen schon umzugehen. Und führt dazu, dass Menschen zu Maisjugendmüllheiten umfunktioniert werden, könnte man sagen. So. Und das ist halt diese Produktivitätswahl. Je produktiver das System wird, desto größer die Ressourcenverschwendung. Okay, das habe ich jetzt gerade. Also ich sehe. Okay. Ich habe jetzt noch, in folgenden Kapiteln habe ich mich noch etwas mit der Politik beschäftigt und mit den Auswirkungen, geopolitischen Auswirkungen. Also einerseits ist die Politik systemimmanent nicht in der Lage, diesen Krisenprozess zu lösen. So ein Krisenprozess, der halt wo dieser prozessierende Widerspruch sich immer weiter entfaltet, ne, und das Kapital immer stärker expandieren muss, um halt eben das Abschmelzen der Substanz dann zu kompensieren, was kaum noch möglich ist. Und deswegen diese Schuldenfalle entstehen. Ne. Und die Politik befindet sich, man kann sagen, in so einer Krisenfalle. Es gibt nur zwei, oder es gibt unterschiedliche Wege in die Krise. Ne. Die Politik kann unterschiedliche Wege in die Krise finden. Also einerseits kann sie natürlich sich weiter diese Verschuldungsdynamik aufrechterhalten. Ne? Und das ist, was meistens getan wird. Und andererseits, das ist wohl gerade in Deutschland praktiziert worden, kann man ja versuchen, dann einfach das nicht zu tun, ne? Zu sparen. Sparregime, schockierendes Sparregime. Und wir sehen, was dazu führt. Das führt dazu, dass halt eben die Krise manifest wird, sofort. Ne? Zögert das nicht, und das wurde zum Exzess an Griechenland statuiert. Das hat Schäuble wirklich bis zum Erbrechen an Griechenland gemacht, bis zum bitteren Ende. Und man kann da wirklich empirisch und sich da anschauen und verifizieren, dass es einfach nicht möglich ist. Man kann sich aus der Krise nicht heraussparen. Griechenlands Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sind jetzt höher als vor Krisenausbruch, vor manifesten Krisenausbruch als 2008. Und dabei ist das dann natürlich verelendet. Arbeitslosigkeit über 30%. Bei Jugendlichen, ich glaube inzwischen waren die 60%. 30% des Bruttoinlandsprodukts sind abgeschmolzen, und die Industrieproduktion ist irgendwie auf den Stand der 60er Jahre geschrumpft. Es funktioniert einfach nicht. Also es gibt nur diese Krisenfalle. Ne? Entweder man versucht, diese Verschuldungsdynamik möglichst lange aufrechtzuerhalten. Das ist global passiert jetzt mit der Liquiditätsblase, oder man versucht, irgendwie Notbremse zu ziehen und dann tatsächlich zu sparen. Dann spart man sich praktisch in die Staatspleite. Das ist die Krisenfalle, die halt eben auch noch in Europa versucht, dann diese ganzen Folgen dieses schäublerischen Spardiktats dann irgendwie zu referieren und darzustellen. Also dass diese Unterwerfung, ne, unter diese scheiternde neoliberale Logik, wir sparen uns aus der Krise, dass diese Unterwerfung unter scheiterndes Wirtschaftssystem dazu führt, dass dann entsprechende Ideologien der Unterwerfung dann gefördert werden. Also dass ein langsamer Nationalismus ansteigt und Faschisierung einsetzt. Nun ziehe ich dann schon die Parallelen zu den 30er Jahren. Das war ja in Deutschland vor allen Dingen auch so. Ne? Stichwort Hungerkanzler Bröning. Ne? Bröning war ja derjenige, der in der Aktion auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 dann auch so ein Sparregime in Deutschland etablierte, und wir wissen, was das dann für Folgen hat. Das hat die Nazis besonderen Aufschwung gebracht. Ja, nach diesem Politikkapitel versuche ich dann etwas zu Geopolitik zu machen, und habe das halt eben als Krisenimperialismus bezeichnet. Ne? Und dort versucht die Merkmale, wie verändert sich imperialistische Politik, wie verändert sich Geopolitik unter Einfluss der Krise. Ne? Dass es inzwischen nicht mehr darum geht, das ist, glaube ich, das Wichtigste, merkt man, dass es nicht mehr darum geht, tatsächlich Territorien zu erobern. Ne? Darum geht es nicht mehr. Es geht eher darum, abzuschotten und diese disparate, ökonomisch überflüssige Menschheit dann fernzuhalten. Ne? Das Stichwort Flüchtlingskrieg. Wieso flüchten diese Menschen eigentlich nach Europa? Sie flüchten nicht deswegen, weil sie ausgebeutet werden. Ne? Sie flüchten, weil sie nicht ausgebeutet werden, weil sie überflüssig sind. Weil sie versuchen, hier noch irgendwie in ihrer Verzweiflung irgendwie eine ökonomische Chance in diesen erodierenden Zentren des Weltsystems zu finden. Sie flüchten vor ihrer. Im Kapitalismus gibt es nur eins, was schlimmer ist als selbst die brutalste Ausbeutung. Nicht ausgebeutet zu werden, wo man ja praktisch zum Verrecken freigegeben wird. Und das ist diese Failed States, ne, wo es keine Ökonomie gegeben hat, die führen zerbrechen dann irgendwann und gehen diesen Weltbürgerkrieg über und die verzweifelten Menschen versuchen zu fliehen. Und der Imperialismus versucht eher, ne, das ist eher so ein wichtiges Merkmal, dass man Abschottung macht. Abschottung und zweitens natürlich diese chirurgischen Schläge, dass man versucht, Störpotenzial in diesen Regionen verbrannter, ökonomisch verbrannter Erde, Störpotenzial zu minimieren, indem man halt eben Drohneneinsätze fliegt gegen Terroristen und so weiter. Ne. Das kennt man, diesen Drohnenkrieg, ne, den die USA führen. Das ist, glaube ich, so ein finde ich zumindest ein Zukunftsmerkmal des Imperialismus, was noch weiter forciert wird, wo man punktuell nur noch in der Region präsent ist. Also die USA bauen einen Stützpunkt in Westafrika auf und damit decken sie den halben Kontinent ab, westliches Afrika. Die sind nur punktuell da und selbst die Leute, die Drohnen steuern, die sind ja nicht in Afrika, die sitzen irgendwo in den USA und machen das über Satelliten an, Satellitenleitung und drücken dann auf den Feuerknopf. Also punktuelle Beseitigung von Störpotenzial, darum geht es dem Krisenimperialismus. Nicht mehr darum, irgendwie Menschenmassen zur Fronarbeit zu zwingen, ne, wie es zu Anfang des kapitalistischen Weltsystems war. Stichwort Dreieckshandel, ne, mit Sklaven. Darum geht es überhaupt. Ja, und natürlich gibt es noch dieses Bemühen zum Nation Building, ne, dass man versucht, in diesen Zerfallsstaaten wie Afghanistan, wie Libyen, wie Somalia, wie Mali, dass man versucht, dort irgendwie einen Staatsaufbau zu betreiben, dass man irgendwelche Regime zu installieren versucht, die dann halt eben das Ganze kontrollieren. Und wir sehen, es funktioniert einfach nicht. Ja? Dem Ganzen fehlt die ökonomische Grundlage, es geht nicht auf. Ne? Die Regionen verbleiben ja mitunter Dekaden lang in so einer Anomie, das ist hier Somalia zum Beispiel. Ne? Das ist ja schon in den 90er Jahren zusammengebrochen, Somalia. So, next one. So, okay. Vielleicht bevor wir jetzt zum Was tun, zum Praktischen. Ich habe im letzten kürzesten Schlussteil des Buches, habe ich halt in Was du Praxis gesagt, vielleicht nochmal was zum Transformationsprozess. Ne? Also, ich wage da den Ausblick halt eben, um zu sagen, dass dieser Transformationsprozess unbewusst schon geführt wird. Ne? Also diese Zunahme der Bürgerkriege, der Spannung, der geopolitischen Spannung, der Auseinandersetzung, dieses Chaos, das ausgebrochen ist. Ne? Das ist eigentlich schon die Systemtransformation. Der Kapitalismus zerbricht an seinen inneren Widersprüchen. Es führt halt eben zum Chaos, zu diesem Weltbürgerkrieg, zu dieser massiven Zunahme des Staatszerfalls und der Auseinandersetzung, die auch langsam mit nach in die Zentren hineinstarten. Hinüberschwappen, wo ja auch immer stärker faschistische Bewegungen an die Macht kommen. Und dass dieser Transformationskampf wird unbewusst geführt. Ne? Die Leute wissen nicht, dass sie es tun, aber sie tun es. Hinter ihrem Rücken, also weiterhin in fetischistischen Formen verbleibend, findet jetzt praktisch schon ein Kampf um die Zukunft, um die Ausgestaltung des Ganzen. Ne? Und meine These ist zum Beispiel, dass so diese barbarischen Phänomene, ne? Das können auch Übergangsphänomene sein, meistens ist es Übergangsphänomene sogar, wie der Islamische Staat, das ist schon so der Prototypus postkapitalistischer Barbarei, wo ja schon mit anderen Ausbeutungsformen experimentiert wird. Ne? Kapitalismus ist ja immer marktvermittelt, die Ausbeutung, ne? Und dort wird tatsächlich, der Islamische Staat hat ja zum Beispiel Sklavenmärkte eingeführt. Ne? In der etlichen Region, die sie geheilt haben, wurden dann halt eben erbeutete Sklaven, Frauen meistens verkauft. Ne? Und es gab dann auch diese neofeudal anmutenden Abhängigkeitsverhältnisse, die sie geschaffen haben, dass man den Emir halt eben Gefolgschaft zu beschwören hatte. Ähnliche Formen postkapitalistischer Barbarei finden sich in Mexiko und Mittelamerika, wo die Maras ja zum Beispiel so auf Flüchtlinge gefangen nehmen und sie zur Sklavenarbeit auf Plantagen zwingen. Also eine Form der Ausbeutung, die am Beginn des kapitalistischen Weltsystems dominant war, ne? Stichwort Dreieckshandel mit Sklaven, ne? Die findet jetzt wieder eine Renaissance. Das ist meine These. Und das deutet halt eben darauf hin, dass das inzwischen dieser Transformationsprozess dazu führt, dass neue Formen der Postbarbarei in Erscheinung treten, verstärkt. Ich argumentierte auch, dass es da auch eine Lichtblicke gibt, also man muss es nicht alles mal düster sehen. Ich sage zum Beispiel, Rojava, das, was in Kurdistan passiert, in so einer Zusammenbruchsregion, dieses poststaatliche Zusammenbruchsregion wie Syrien, wo halt eben dort irgendwie linke Kräfte überlebt haben und es tatsächlich geschafft haben, sich zu adoptieren und versuchen dort halt eben ein Gegenmodell zu etablieren, was zumindest ein emanzipatorisches Potenzial hat. Das Potenzial, in Zyki im künftigen Krisenfortgang halt eben emanzipatorisch zu werden, bei allen Nachteilen, die es dort geben und bei allen Mängeln, die es dort geben kann. So, das ist halt eben das noch ein Kapitel, was ich da angeschoben habe über den Transformationsgrad. Der Transformationsgrad habe ich genannt. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu der Frage, was tun angesichts dessen? Also selbst Leute, die nicht wertkritisch orientiert sind, merken ja selber, dass tatsächlich irgendwas nicht stimmt, dass die Verwerfung immer größer wird, dass die Spannungen zu nehmen, dass Faschismus hochkommt, dass die Reaktion wieder verstärkt Aufwand erhält und dass die ökonomischen Verwerfungen halt eben zunehmen. Also was kann man an sich dieser Systemkrise ja machen? Ne? Und ich habe im letzten Kapitel dann halt eben ein paar Diskussionsvorschläge eigentlich nur gemacht, die vielleicht in die Linke hineingetragen werden könnten, um das dann halt eben zu diskutieren, wie man anhand dieses Krisenprozesses agieren könnte. Ne? Das habe ich hier zusammengefasst und wichtig ist halt eben, nicht mehr verdinglicht zu denken. Ne? In Entwicklung, in Prozessen, wohin treibt das Ganze? Ne? Wohin treibt das Ganze? Wie kann man das Ganze beeinflussen? Und es ist nicht wichtig, was mal war. Ne? Was die Linke jetzt heutzutage vor allem in Deutschland macht, man will zurück. Ne? Man will vor allen Dingen zurück. Zurück zur DDR oder zurück, wohin will die Linkspartei zurück in die 70er Jahre irgendwo. Ne? Irgendwo in den Wolfhardstaat. Und das ist halt eben nicht mehr möglich. Man muss nach vorne schauen. Man muss angesichts dessen, was passiert, halt eben zumindest das wahrnehmen, was passiert. So, und es geht halt eben darum, sich selber klarzumachen, dass die Linke ziemlich marginalisiert ist und dass wir halt eben kaum Einflussmöglichkeiten haben und dass man angesichts dessen dann bemüht sein muss, andere progressiv einzuschätzende Bewegungen zu unterstützen. Es geht schon um breite Bündnispolitik meines Erachtens nach, ne? Eventuell auch um angesichts der zunehmenden faschistischen Gefahr, um Volksfrontpolitik, die aber immer klar mit einer Rhetorik einhergehen muss, wo die Ursachen, ne, des Krisenprozesses benannt werden und die Notwendigkeit der Überwindung dieses Systems dann betont wird. Das geht einfach gar nicht anders. Ne? Wir dürfen uns von unserer Ohnmacht nicht irre machen. Also wir als Linke, wir sitzen praktisch an der Seite des Ganzen, wir sind Betrachter, nicht Akteure. Wir müssen überlegen, wie wir trotz unserer Schwäche irgendwie versuchen können, noch diesen eigendynamischen Transformationsprozess zu beeinflussen. Meines Erachtens kann man das nur machen, indem man einerseits sich möglichst weit öffnet Richtung Bündnispolitik und andererseits möglichst strikt allen Querfronttendenzen entgegentritt, wie sie leider wieder, man muss sagen, wieder wie in den 30er Jahren oder wie in Deutschland, wieder hier so dominant sind. Also ich glaube, Bündnispolitik oder Volksfrontpolitik, wenn man es nochmal so nennen will, ist nur möglich, wenn man konsequent der Querfront entgegentritt, wie sie halt eben um Wagenknecht und Lafontaine mitunter betrieben wird. Ne? Und Fernziel müsste eigentlich sein, diesen chaotisch ablaufenden Prozess, ne? diesen Fetischismus, der jetzt in diesen Transformationsprozess dann halt eben auch noch übergeht, dann irgendwann zu lenken. Dass irgendwann die Menschheit aufhört, halt eben in so einem fetischistischen Gesellschaft zu leben, in der halt eben unbewusst von den Subjekten selbst hervorgebrachte gesellschaftliche Dynamik diesen Subjekten dann halt die Macht vermittelt über als ein Fremder von der Macht gegenübertritt, vielleicht nicht so. Ja, und allgemein muss man schon sagen, es ist eigentlich zu spät. Ne? Wir sind zu spät. Der Krisenprozess ist schon sehr weit fortgeschritten. Er ist zu spät auf zwei Ebenen vor allen Dingen. Einerseits ist es politisch natürlich schon sehr spät. Wir können es kaum noch richtig und in Ruhe einen allgemeinen, breitgesellschaftlichen Diskurs führen. Die Stimmung ist immer aufgeheizter, die Barbarisierung des Diskurses schreitet immer weiter voran. Das ist kaum noch möglich. Ne? Und andererseits ist es auch zu spät aufgrund der ökologischen Krise, die jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist. Und es sieht wirklich so aus, dass wir die meisten Tipping Points schon überschritten worden sind. Und wir werden in den nächsten Dekaden, die Menschheit wird sich mit wirklich furchtbaren Fragen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Und es geht halt eben darum, nicht mehr darum, irgendwie so eine tolle Utopie zu realisieren, sondern eher darum, den Zivilisationsprozess noch aufrechtzuerhalten, angesichts dessen, was in den nächsten Dekaden halt eben, das habe ich dann im Öko-Kapitel nochmal beschrieben, was genau vor uns liegt. Ne? Ja, so die, man müsste vielleicht das Mindset so etwas umstellen. Ja, und worum geht es denn eigentlich? Letztendlich immer ums Überleben. Ne? Ums Überleben. Da die ganze Barbarisierung, eigentlich die zunehmende Krisenkonkurrenz, sich dann auch auf allen Ebenen äußert. Ne? Das sind ja die Staaten, die mal stärker zum Beispiel geopolitisch gegeneinander agieren. Ne? Das sieht ja ein Stichwort Syrien, was da abgeht zwischen Russland und USA. Das sind die Unternehmen, es gibt immer stärkere Konkurrenz, Verdrängungswettbewerb regelrechten. Und es gibt natürlich das auch unter den Subjekten, unter den Wirtschaftssubjekten, zur Zunahme des Mobbings. All das führt halt eben zu zunehmender Krisenkonkurrenz. Das ist ja nicht der Überlebensinstinkt, der jetzt irgendwie so erwacht den Leuten. Da sollen doch die anderen verrecken. Ist mir lieber als ich. Deswegen mobbe ich, deswegen hat ja Deutschland diese Berger-Sinai-Politik betrieben gegenüber Europa und so weiter. Und vielleicht müsste dieser Überlebenstrieb dann einfach sublimiert werden. Sublimieren solche bedeuten, dass er halt eben der bewussten Reflexion zurückgeführt wird. Ne? Dass man sich des Charakters der Krise bewusst macht, ne? Und dass man nach dem Bewusstmachen der Charakter der Krise ist klar wird, dass eigentlich das Überleben, ne? Nur in kollektiver Aktion möglich ist, in einer kollektiven Transformation des Systems halt in etwas Postkapitalismus, in eine postkapitalistische Gesellschaft. Postkapitalistisch bedeutet natürlich jenseits dieses Fetischismus des Kapitals, also dass diese Verwertungsbewegung, ne, des Geldes, das Geld mehr zu machen, das Eigengesetzliche, dass diese überwunden wird. Das ist eigentlich eine Notwendigkeit, um den weiteren Zivilisationsprozess aufrechtzuerhalten mittelfristig. Also ich würde sagen, innerhalb der nächsten Dekaden. So viel vielleicht von mir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf eine anregende Diskussion nach der Pause. Okay.